Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit.
In diesem Gespräch habe ich Jan bei mir und Jan hat schon an der Hochschule gearbeitet mit Menschen, die irgendwie Prüfungsangst haben, nicht zurechtkommen mit ihrem Studium oder ähnlichem. Und dann hat er gemerkt, ich arbeite gerne im 1-on-1-Setting, aber auch sehr, sehr gern mit Gruppen. Und genau davon berichtet er. Prüfungsangst und wie wichtig sind uns vielleicht auch diese Themen. Das war unter anderem ein Punkt. Wir hatten aber auch sehr viel Hacks, habe ich versucht, ihm rauszulocken. Und warum manchmal Hacks funktionieren, wenn ich irgendwo nervös bin in Prüfungssituationen oder unter Menschen und manchmal funktionieren diese Hacks aber nicht. Das erfährst du hier in dieser Folge. Und wenn du Spaß hast, Menschen wie dem Jan hier zuzuhören und es dir Spaß macht, dann schick's doch einfach weiter an die anderen Menschen, dass sie davon auch erfahren. Und wenn du nichts mehr verpassen magst, dann einfach auch abonnieren. Dann tust du dir ein bisschen leichter. Ich lass los und wir schießen direkt rein in diese Folge mit Jan. Viel Spaß. Und dann sind wir auch schon drauf. Hallo Jan, grüß dich. Alles gut?
Ja, hi. Ja, alles super. Und bei dir?
Ja, was hält sich
läuft
mit der Temperatur in Grenzen. Von dem her, genau, können wir loslegen.
Und, perfekt.
Ich habe natürlich ein bisschen geguckt, wen habe ich heute als Gast bei mir, war auf deiner Homepage, habe unter der Kategorie, wie ich mich weiterentwickle, viele coole Fortbildungen, Weiterbildungen von dir entdeckt, was du so schon gemacht hast. Und da ist mir so direkt irgendwie diese Frage in den Kopf gekommen, welche von den Weiterbildungen war denn für dich irgendwie so die eindrücklichste oder hat vielleicht auch irgendwie so mal eine Perspektive verändert, ne? Weil das machen ja gute Fortbildungen und Weiterbildungen generell.
Ja, im besten Fall. Das kann ich dir sofort spontan beantworten. Das ist, glaube ich, die Fortbildung gewesen, die fast am allgemeinsten war. Ich habe damals nach dem Studium eine personenzentrierte Beratungsausbildung gemacht. 3 Jahre lang ging das. Mhm. Das heißt, personenzentrierter Beratungsansatz nach Carl Rogers. Und obwohl ich jetzt seit einigen Jahren mit Beratung nichts mehr zu tun habe oder wenig zu tun habe mit dieser 1:1 Beratung, hat das mein totales Vorgehen geprägt. Also wäre jetzt ein bisschen groß, den Ansatz zu erklären, aber dieses ganz kurze von, man hört sich wirklich, wirklich gegenseitig zu, ohne Intention zu haben, ohne eine Absicht zur Veränderung, sondern zwei Personen begegnen sich wirklich mal direkt gegenüber, ohne Absichten, was weiß ich. Das ist so die Idee in Kurzform. Und das hat mich so fasziniert und begeistert. Und das zieht sich, glaube ich, bis heute durch in allem, was ich mache, mit Gruppen oder anderen Personen oder auch für mich privat. Dieses wirklich, wirklich Zuhören. Und ja, auch wenn ich jetzt keine Beratung mehr im großen Stil mache wie früher, das zieht sich total durch.
Okay. Drei Jahre hast du gesagt.
Genau, es ging über 3 Jahre. Und das, also, es ist schon ein paar Jahre her, glaube ich, inzwischen. Ich glaube, es ist 6, 7 Jahre her. Aber ich merke immer wieder, wie ich auch manche von den Ideen, die ich damals gedacht habe, verstanden zu haben, erst heute so richtig, richtig verstehe. ja, und ich bin einfach riesen Fan von diesem Ansatz damals gewesen und heute immer noch. Und das, ja, wie gesagt, zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch, auch in meinen Workshop-Moderationen und so weiter. Dieses nicht schnell machen oder, sagen wir, Modelle rüberstülpen, so gemein gesagt, sondern zuhören, was wird da wirklich gesagt, was schwingt da mit, was ist schon da. Keine Lösung vorgeben und generieren, sondern die Person hat es schon in sich eigentlich. Das verkörpert dieser Ansatz so schön. Das ist, ja, jetzt groß gesagt, fast so eine Art Lebensmodell so ein bisschen geworden. Es zieht sich so ein bisschen durch. Die anderen Fortbildungen waren auch alle spannend und toll, die ich so gemacht habe, aber das war so grundlegend, hat das meine Arbeits- und Denkweise total geformt.
Ja.
Auch wenn das jetzt.
Rogers, genau, habe ich auch schon mal hier im Gespräch gehört, genau, bei Thorsten und Sandra. Und die waren auch so geflasht irgendwie von dem Ansatz. Die haben das auch bei sich auf der Homepage immer wieder, Zitate von ihm. Also muss schon irgendwie, was Besonderes sein.
Ja, es hat so was Magisches, finde ich. Ich habe das damals an so einem, ja, es war so ein halbes Praktikum kennengelernt. Da durfte ich bei einem Kollegen in Beratung so ein bisschen hospitieren und mal zugucken, wie macht der so seine Beratung. Und ich habe nie gecheckt, hey, wie kommt der da drauf? Also wie kommt der auf das, was er da sagt? Das hat immer total getroffen. Es war für mich nicht ersichtlich, wo hat der das jetzt hier rausgezogen? Das wirkte wie, der holt das aus so einem magischen Hut raus und zack, gebe ich dem Klienten was zurück. Und das hat total gepasst und super viel bewegt. Das hatte so was Magisches für mich. Und da war mir klar, boah, das will ich auch irgendwie, also mal verstehen, wie geht denn das eigentlich? Ja, das habe ich in den 3 Jahren jetzt nicht perfekt gelernt damals, aber ich habe eine Idee davon bekommen, wie geht denn das eigentlich? Was steckt da eigentlich hinter? Was hätte er da eigentlich so wirklich gemacht? Also, und das hat für mich echt immer so was, ja, Magisches fast. Wenn man dann da so ein bisschen guckt und immer einfach mal zuhört, in Anführungsstrichen, was dann doch eigentlich alles da so drin steckt. Ja, also für mich war das, oder ist immer noch ein bisschen magisch immer. Auch wenn der Ansatz immer nicht so super populär ist, leider. Und vielleicht zu anderen Ansätzen, weil der auch relativ, ja, vergleichsweise zeitaufwendig ist. Man braucht halt ein bisschen mehr, bis man dann zu wirklichen Lösungen kommt. Dafür tragen die dann meist auch sehr viel länger, weil sie grundlegender sind. So eine Abwägungssache dann so ein bisschen vielleicht.
Und wenn das personenzentriert ist, stellt sich mir gleich die Frage, also wenn ich mit Menschen arbeite, dann ist es ja doch eigentlich immer personenzentriert, oder?
Ja, im besten Fall natürlich schon. Ne? Da kann man sich immer ja fragen, ergebnisoffen bin ich dann am Ende wirklich? Also wie weit geht es denn wirklich, wirklich nur um diese Person? Also warum höre ich jetzt das eine bei dir raus? Ist das wirklich das, was du sagst? Oder ist da vielleicht doch eine Prägung von mir möglicherweise drin? Ich habe nur als Beispiel früher öfter mal oder lange Zeit in dem Bereich Studienberatung gearbeitet. Bereich Studienkrisen, Studienabbruch vor allem. Und da war immer schon die Prämisse im Hintergrund, na, am Ende müssen wir alle irgendwie arbeiten. Also alle müssen irgendwie einen Job haben oder müssen irgendeiner Arbeit nachgehen. Und das wäre eigentlich, wenn man sich mal ganz streng noch nicht, gar nicht ergebnisoffen, weil da ist ja schon ein Ergebnis im Kopf. Und wenn man das als Beispiel mal so ein bisschen rausnimmt und erstmal der Person begegnet ohne irgendeine Prämisse, dann sind wir da am Personenzentrierten schon viel näher dran. Und von diesen Annahmen haben wir ja ganz, ganz viele im Kopf, wo die so mitschwingen. Genau. Deswegen, also klar, die Person ist im besten Falle immer im Fokus, aber die Person ist hier so als ganzheitliches Gebilde dann gemeint, als Körper, Emotion, Gestik, Erfahrung und was schwingt da irgendwie so mit in dem, was hier im Raum passiert, ohne dass es eventuell benannt wurde, aber nicht meine Idee ist. Also was schwingt da irgendwie so in diesem Raum?
Das ist schwer.
Klingt ein bisschen abstrakt.
Ja, ja, weil ich bin ja immer am Interpretieren, ne? Also dann
eben kommt
irgendwie einer an, kratzt sich an der Nase und du denkst, oh, okay, jetzt hier, war das jetzt die versteckte Antwort auf meine Frage oder wie ich geguckt habe und
genau, oder erinnert mich das an irgendwas, früher mein Vater hat das auch immer gemacht, wenn ich was falsch gemacht habe, oh, dann frage ich mal, habe ich was falsch gemacht jetzt oder denke ich einfach nur Sachebene, juckt anscheinend an der Nase, fertig. Könnte sie auch so deuten, die Person fühlt sich gerade so wohl, dass sie allen ihren Bedürfnissen nachgeht oder was auch immer. Aber da sind wir immer sehr, sehr schnell im Interpretieren und Deuten. Und das so ein bisschen rauszubekommen, ist dann so die Magie, sage ich mal so ein bisschen.
Ja.
Auch nicht so leicht.
Okay, und jetzt hast du gerade schon so im Halbsatz gesagt, du machst nicht mehr diese 1-1-Geschichten, sondern du bist jetzt eher in Workshops mit Gruppen unterwegs, oder?
Genau, also ich habe damals das glaube ich jetzt schon 8, 9, 10 Jahre her, nach dem Studium angefangen, schon während des Studiums auch im Bereich Studienberatung zu arbeiten. Da war wirklich 1-zu-1 Beratung jahrelang, psychosoziale Beratung, Studienkrisen und so weiter. Und habe da nur so nebenbei mal hier und da mit Gruppen gearbeitet. Und über die Jahre hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich für mich irgendwann gemerkt habe, okay, Beratung kann ich so einigermaßen. Das reizt mich irgendwie nicht mehr so komplett. Ich habe Lust auf was Neues. Und ich habe mich eigentlich immer schon, oder seitdem ich so ein Berufsleben habe, sage ich mal so ungefähr, im Bildungsbereich damit beschäftigt, wie Bildung funktioniert, wie können Menschen eigentlich lernen. War natürlich auch in diesen 1:1-Beratungen ganz oft Thema, gerade im Studienkontext. Prüfungsangst, Lerntechniken, Zukunftsaussichten, wofür mache ich das eigentlich hier, bin ich richtig hier, Motivation, also alles eigentlich so grundlegende Themen, wie können Menschen lernen, warum wollen sie lernen, wie können wir das irgendwie begleiten. Und da bin ich über die Jahre dann immer ein bisschen tiefer eingestiegen, auch so aus eigener Motivation, also ich habe durch meine ganze Berufs- und Bildungslaufbahn, das hatte viele Schleifen, habe ich für mich irgendwie so gemerkt, boah, Bildung finde ich total toll. Also einfach für mich selbst als Entwicklungshintergrund. Ich bin super neugierig einfach. Finde immer auch schon so Sachen spannend. Also es ist immer so, da lacht meine Partnerin immer, wenn ich so NDR-Dokus über einen Recyclinghof gucke. Ich habe irgendwie Lust zu wissen, wie so Leben funktioniert. Und das ist halt bei Bildung ja überall. Und dann bin ich über die Jahre so in dieses Gruppenthema reingewachsen. So ein bisschen durch Zufall, glaube ich fast.
Ja, und ich meine, also wenn man es so mal betrachtet, eine Gruppe ist halt eine Ansammlung von mehreren Individuen, ne? Also du hast dann diese 1:1-Beratung, ja, hoch 12, ja, hast du dann bei dir.
Ja. Genau, und das kann man wieder auch super schön personenzentriert machen. Also auch das kann man damit mit reinlaufen lassen, so ein bisschen, ja. Ja, und über die Jahre, ich habe halt gemerkt, so ein bisschen, also dieses Bildungsthema zieht für mich total. Das habe ich anfangs gar nicht so richtig gemerkt. Ich bin da eher so zufällig reingekommen, dass ich an der Uni angefangen habe, in der Beratung zu arbeiten. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Und über die Jahre hat sich so rausgestellt, ja, also dieses Thema Lernen und Bildung, das dockt für mich persönlich irgendwie total an. Deswegen ist immer so eine gewisse eigene Motivation auch hinter, weil ich so ein bisschen selbst gemerkt habe, ja, wie mir das selbst so für meine Lebenszufriedenheit, für meine Entwicklung geholfen hat, ja, zu lernen, mich weiterzubilden und meine Neugier so ein bisschen befriedigt. Das ist so ein bisschen die Motivation, die so ein bisschen persönlich mitläuft, anderen Leuten das auch vielleicht zu ermöglichen.
Ja, ja. Zufriedenheit durch eigene Bildung. Wenn wir da einmal so zurückspulen, du zur Schulzeit, du wolltest Feuerwehrmann und Fußballprofi werden oder hast schon früh gesagt, soziale Arbeit, da gehe ich rein oder ich mache eine Ausbildung als Bürokaufmann?
Ja, das war total anders. Das ist ganz spannend. Ich war in der Schule grottenschlecht. Ich hatte da auch gar keine Ambition, dass ich dachte, Mensch, das könnte ich ja mal irgendwann machen oder so. Damals noch in Schleswig-Holstein war das, habe ich einen Realschulabschluss gerade so geschafft, hatte glaube ich eine 3,4 im Notendurchschnitt. Erstmal keine Ausbildung bekommen, dann musste ich irgendeine Arbeitsamtmaßnahme machen für ein Jahr für, sag mal, hoffnungslose Leute, die keine Ausbildung gefunden haben. Und bin dann durch Zufall zu einer Ausbildung gekommen als Bürokaufmann. Zufälligerweise, meine Mutter ist Bürokauffrau, meine Schwester ist Bürokauffrau. Ob das jetzt so eine ganz freie Entscheidung war, weiß ich nicht. Aber die Ausbildung, die war eigentlich ganz hilfreich, weil ich habe relativ viel gelernt. Es war im Personalbereich, super viel allgemeine Sachen gelernt. Ja. Und das war dann so ein bisschen der Weg zu sagen, okay, vielleicht kann ich doch irgendwie so ein bisschen was reißen im Leben, sage ich mal. Mit der Ausbildung konnte ich dann noch damals in Schleswig-Holstein ein Jahr Schule ranhängen, hatte dann eine Fachhochschulreife und dachte dann erstmal, ja verdammt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich muss doch irgendwie das nutzen, was ich schon mal gemacht habe. Also habe ich internationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurswesen angefangen. Weil ich dachte, na, das ist irgendwas mit Wirtschaft. Hab das 2 Wochen lang gemacht. Ja, genau, es klang cool, aber nach 2 Wochen habe ich schon gecheckt, nee, das ist es nicht. Und bin dann durch Zufall auf soziale Arbeit gekommen. Und da hat es dann ja so Klick gemacht, das war eine totale Zufallsentscheidung, dass ich dachte, okay, wenn das nicht klappt, dann mache ich jetzt soziale Arbeit. Und da hat es total Klick gemacht. Hab da angefangen, hab das auch fertig gemacht, hab dann noch einen Master in Erziehungswissenschaft in Bielefeld drangehängt. Und das, also gar nicht um jetzt zu protzen, also vielleicht so ein bisschen, diesen Master habe ich mit 1,0 geschafft, obwohl ich damals in der Realschule eine 3,4 hatte. Das finde ich so, also spannend, zu was man dann doch so getrieben werden kann, obwohl damals das Fazit so ein bisschen war, naja, aus dem wird wahrscheinlich nichts, der wird es schwer haben, bis hin zu diesem Abschluss. das ist so meine Bildungslaufbahn, sage ich mal, im Groben.
Mhm.
Und das ist natürlich auch so ein bisschen für mich damit Motivation, ne, zu merken, okay, was kann sich da eigentlich für mich oder für eine Person entwickeln, wenn da Bildung oder Lernen oder ein Lebensweg funktioniert, mal Leute motivieren oder mitschwingen, unterstützen. Und das muss dann ja vielleicht gar nicht so viel sein, dass man einen Mentor braucht für 7, 8 Jahre, sondern das können ja durchaus auch mal so kleine Sequenzen sein von, hey, da traut mir jemand was zu, dann probiere ich das doch mal. Und dann klappt das vielleicht sogar. Und zack, habe ich schon was angestoßen. Das kann ja schon reichen.
Das heißt, zur Realschulzeit hattest du so gar keine Richtung, wo du gesagt hast, ah, das wird mich interessieren?
Nee, gar nicht. Also absolut null. Nee, da gab es auch gar keine Perspektive so richtig. Also es war auch ganz oft Feedback. Mensch, der Jan ist zu leise, aber er redet zu viel. Also inzwischen weiß ich so ein bisschen jetzt mit, das ist jetzt, glaube ich, schon ungefähr 20, 24 Jahre später. Inzwischen weiß ich schon so ein bisschen, es war, glaube ich, einfach nicht das richtige Umfeld für mich. Also Schule hat mich irgendwie gestresst, hat mich auch nicht begeistert, hat irgendwie nichts aus mir rausgeholt. Und dagegen, Masterstudium war komplett selbstbestimmt. Ich konnte meine eigenen Themen setzen. Ich hatte eigene Motivation und da bin ich aufgeblüht. Also das Setting war, glaube ich, das Problem ganz stark. Nicht, dass ich kognitiv nicht dazu in der Lage war, weil das konnte ich offensichtlich, sondern das Setting war, glaube ich, das Problem. Was mich auch wieder so ein bisschen zu meinen heutigen Themen führt, ne? Dieses irgendwie, wie können Leute wo, wann, mit welcher Unterstützung eigentlich lernen? Sind die nur zu blöd alle oder ist das Setting vielleicht ein falsches oder das, was beigebracht werden soll und so weiter? Also da sind immer so ein paar Verknüpfungen schon mit drin.
Natürlich, ja. Und das ist halt auch richtig cool, ne? Wenn du jemanden hast, der zum Beispiel in der Studienberatung arbeitet und einfach auch schon mal, ne, weiß, wie es ist, irgendwie in der Schule nicht richtig abgeholt zu werden, ein Studium anzufangen und dann zu merken, wow, okay, gar nicht meins. Und dann aber auch irgendwo die andere Seite der Medaille dann zu erfahren und diese Begeisterung, wenn es dich so abholt, ne?
Ja. Ja, also es macht im Nachhinein immer voll Sinn, finde ich. Ne, damals natürlich fand ich es schrecklich, nach 2 Wochen Studienbeginn zu merken, das haut nicht hin. Das war natürlich nicht so angenehm, sage ich mal. Aber so im Nachhinein hat das total Sinn gemacht, genau aus der Beschreibung heraus. Ne, ich weiß genau, wie das ist. Ich habe nicht diesen perfekten Lebenslauf und sage jetzt anderen, bei denen es nicht so läuft, ach, ist ja nicht so schlimm. Und ich weiß ziemlich genau, wie das ist. Nein, nicht ganz genau, aber ich habe da eine ziemlich gute Vorstellung, dass das vielleicht gerade nicht so geil ist.
Ja, und was dir dann auch geholfen hat und ja, cool, okay. Und das heißt, die Ausbildung zum Bürokaufmann, die hast du dann halt gemacht, oder? Also habe ich das jetzt so richtig?
Genau, ich habe es halt fertig gemacht, weil irgendwie, ich hatte noch diese Haltung von, ja, habe ich angefangen, dann macht man es halt auch zu Ende. Richtig gut war die von der Note, glaube ich, auch nicht. Also war okay, glaube ich. Ja, aber ich fand es auch da wieder im Nachhinein super gut. Also jetzt, wo ich selbstständig bin, ich weiß perfekt, wie Buchhaltung funktioniert. Ich kann Rechnungen schreiben und so weiter. Also auch das im Nachhinein wieder voll gut. Genau, also hat sich eigentlich im Nachhinein schon gelohnt. Ja, und ohne die Ausbildung hätte das auch alles nicht funktioniert. Oder wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Aber genau, damit fing es dann so ein bisschen damals an, ja.
Ja, man braucht dann halt auch so ein bisschen Zeit, ne? Weil wenn du die Realschule abschließt, dann bist du roundabout, je nachdem, wann du eingeschult worden bist, dann bist du 17 oder vielleicht 18. Mhm. Ja, und wenn du dann halt eine Lehre danach machst und dann nochmal 3 Jahre im Bachelor studierst, na, dann sind da einfach halt schon, ja, 6, 7, 8, vielleicht auch 10 Jahre ins Land gegangen, ne? Dann ist man halt ja auch ein anderer Mensch. Ne?
Ja, genau. Und mit 17, ich kam vom Land, vom Dorf, ich kannte ja auch nicht so viel. Also damals ich zumindest. Da gab es gar nicht, also für mich gar nicht so viel Perspektiven, was man denn machen könnte. Ja.
Ja. Du bist in der Nähe von Gießen aufgewachsen?
Kiel.
Kiel, ah, okay.
Kiel tatsächlich, ganz andere Ecke, genau. Auf so einem schönen Touristendorf. Also im Sommer war es doppelt so groß, im Winter war nichts los. Das war so. Ja, war sehr touristisch geprägt. Ja.
Okay.
Da gab es halt auch nicht so wirklich viele Perspektiven unbedingt. Also Schleswig-Holstein, die Gegend ist super zum Leben und Urlaub machen da oben. Aber zum Leben hat es mich dann irgendwann doch woanders hingezogen und zum Arbeiten, weil da ist halt nicht so viel los unbedingt. leider.
Mhm. Ach, okay. Und deshalb hast du da deinen Bachelor dann da auch in Kiel gemacht.
Genau, ja. Und dann irgendwie über Umwege nach Bielefeld gekommen, nochmal für ein Masterstudium. Und dann war klar, okay, nach dem Master geht's woanders hin. Mhm. Und jetzt ist es Köln, weil Köln einfach eine schöne Stadt ist. Also klimatechnisch haben wir eben schon gequatscht kurz davor. es ist warm und stickig, aber an sich ist Köln eine schöne Stadt zum Leben. Und hier bin ich jetzt seit 8 Jahren, glaube ich, inzwischen.
Ah, okay.
Ja, also dann schon fest angesiedelt.
Gut angekommen.
Okay. Genau.
Ja, cool. Danke für die Einblicke.
Und gerne.
Auch die Ehrlichkeit. Ne? Also die Leute gucken mich immer so mit großen Augen an, wenn ich sage, ich war in der Schule totaler Murks, ne? Totalausfall, ne? Mit 3,5 ein Abi gemacht. Und wer da auch schon mal in der Gegend war mit der Note, der weiß, dass 3,5 kurz vor Sitzen bleiben ist. Ne? Du musst dich dann schlängeln. Und dann macht es aber irgendwie, genau, dann wird dieses, du hast das Setting auch angesprochen, ne? Dann verändert sich das und dann plötzlich, ne, Studium beispielsweise, pah, das läuft.
Mhm. Ja, das finde ich immer so spannend, ne? Zu schauen, nicht irgendwie, was ist an dir falsch oder was kannst du nicht, sondern mal zu gucken, was brauchst du vielleicht eigentlich, damit du da irgendwie für dich aufblühen kannst, damit du dein Potenzial, klingt jetzt so nach Selbstoptimierung, aber dein Potenzial irgendwie entfalten kannst, das, was du kannst. Mhm. Weil da wird ja irgendwas sein. Also das wäre so ein bisschen ein Glaubenssatz aus dem personenzentrierten Bereich. An sich, der Mensch ist gut und bringt eigentlich schon alles mit, was er oder sie irgendwie so für sich braucht, um sich entwickeln zu können. Vielleicht ist es hier und da ein bisschen blockiert oder man braucht ein bisschen einen Anstupser vielleicht. Aber an sich kann der Mensch erstmal relativ viel. Vielleicht müssen wir einfach nochmal gucken, was denn für dich vielleicht das richtige Setting wäre, damit du für dich aufblühen kannst.
Mhm, auf jeden Fall. Ja, also bei einer Pflanze beispielsweise, die hier steht, da checken wir das auch sofort, ne? Der geht es nicht gut. Ja, wenn die da irgendwie zu viel oder zu wenig Sonne kriegt, wir stellen sie an einen anderen Ort und plötzlich geht's ab, ne? Und müssen wir uns vielleicht mal woanders hinstellen.
Ja, ist eigentlich genauso, ne? Ja, eigentlich gutes Beispiel, ne? Wir gucken vorher, Mensch, okay, was ist das für ein Standort, was für eine Blume braucht das? Braucht die viel Sonne, braucht die viel Schatten? Ja. Was braucht die eigentlich? Kann man für Menschen, glaube ich, auch ganz gut übertragen.
Mhm, ja. Genau. Schütt ich die voll mit Wasser und plötzlich, keine Ahnung, lässt die Kopf hängen.
Ja. Oder doch jeden Tag nur ein bisschen oder ja. Schönes kann Bild. Man echt ganz gut vergleichen, ja. Braucht die mal einen Dünger vielleicht hier und da? Ja,
richtig. Umtopfen. Ja, schön, schönes Beispiel, das nehmen wir mit rein. Ich hab bei dir noch, das ist so ein hartes Wort, das kann man wirklich nur falsch aussprechen. Professional Workshop Facilitator.
Facilitator,
ja. Facilitator. Geht das dann in diese Richtung, dass man schaut, wie baue ich das Setting oder interpretiere ich den Titel von der Fortbildung ganz falsch?
Ja, du interpretierst das, glaube ich, schon so ein bisschen schon richtig. Also für mich, also generell dieser Facilitation-Bereich ist nochmal so ein ganz großer Bereich mit der Frage, wie können wir eigentlich mit Gruppen arbeiten? Ja. Für mich ist das so ein kleiner Baustein, wieder zu sagen, von meiner Haltung heraus, ich gebe den Gruppen hier nichts vor, so richtig und strukturiere das durch und mache ich immer so harten Unterricht, in Anführungsstrichen, wo ich einfach alles komplett vorgebe und die machen genau das, was ich sage. Sondern für mich geht es da dann wieder so ein bisschen darum, und das steckt für mich auch in diesem Facilitation-Ansatz so ein bisschen mit drin, einfach immer Gewicht an die Gruppe zu geben. Zu gucken, was brauchen die mitgestalten zu lassen, auch dann wieder so ein bisschen personenzentriert rauszuhören, was brauchen die eigentlich gerade und nicht mit so einem festen Plan ranzugehen. Also natürlich habe ich schon, wenn ich nur so Fortbildungen, Workshops und so weiter gebe, irgendeine Idee, wo soll's hingehen, was machen wir heute ungefähr, aber diesen Freiraum mit reinzugeben, die Gruppe darf alles mitbestimmen, wir gehen auf das ein, was da praktisch kommt und auch so diesen kreativen Spielraum zu geben. Also wie kann ich jetzt eine Gruppe anleiten, dass da auch wirklich was von denen kommt, was aus deren Arbeitsalltag entspringt, ohne jetzt irgendwie direkt alles vorzugeben an Inhalten, an Rahmenbedingungen und so weiter. Das ist für mich immer so diese, also das ist jetzt glaube ich nicht fachlich abgesichert, aber für mich diese Verknüpfung von Na, man arbeitet halt mit Gruppen, hat vielleicht eine Struktur, hat aber möglichst viel Freiraum drin und lässt die Gruppe sehr, sehr stark mitentscheiden. Das ist da für mich so die Haupthaltung eigentlich immer. Genau.
Das ist so der Inhalt. Okay, ja, nee, das.
Genau, aber Facilitation als Begriff ist riesig gefühlt. Also da gibt's, hat wahrscheinlich auch jede Person eine andere Meinung, Haltung zu. Mal wird es ein bisschen technischer. Für mich ist es einfach so eine Art Haltungsfrage. Also stehe ich da jetzt als der Dozent vorne, der die Vorlesung hält oder einfach hier alles runterrattert und dann wird alles vermittelt? Oder gucke ich nicht mal vielleicht, wie lernen Menschen denn eigentlich am besten? Was brauchen die eigentlich? Ganz klar, Aktivierung, Sachen selber machen. Das heißt, mehr anleiten zum Selbstlernen, statt alles vorzugeben. Und das Vorgeben ist natürlich, finde ich, meist erstmal entspannter, weil ich irgendwie so ein bisschen als Gruppenleiter so ein bisschen mehr alles in der Hand habe und steuern kann. Wenn ich die Zügel aus der Hand gebe, dann wird es vielleicht ein bisschen unvorhersehbarer, was dann aus der Gruppe so wirklich kommt. Aber da wird es dann total toll, finde ich. Auch wenn dann mal so der Frust irgendwie rausbricht aus dem Arbeitsalltag oder so. Das sind dann zwar stressige Momente, aber das finde ich immer, da freue ich mich immer. Das ist dieser magische Moment wieder so ein bisschen. Auf einmal bricht da was raus, was die ganze Gruppe eigentlich beschäftigt. Das hat vorher keiner gesagt. Ja, das ist doch super.
Ja, da muss man natürlich so ein bisschen die Zügel locker lassen und ja, vielleicht auch dieses Gefühl von, oh, jetzt kann ich nicht die Autorität ausstrahlen, die ich eigentlich möchte, ne? Weil mit einer PowerPoint mit Quellen und Studien und guck, ich sag dir, was du nicht weißt, bin ich natürlich, strahle ich immer irgendwie sowas aus, ne? Und
ja, das ist immer so eine Pseudo-Professionalität, finde ich, dass man irgendwie so nach außen wirkt man professionell. Ich habe hier meinen teuren Presenter dabei und mein MacBook und alle Folien sehen toll aus und ich habe mein Outfit angepasst und was weiß ich, ich habe die fancysten Methoden. Also nach außen ganz, ganz viel Rüstung, damit alle denken, boah, der ist aber kompetent, der hat was drauf, das sieht hier alles professionell aus. Aber am Ende zeigt sich das ja dann vielmehr so in dieser Haltung wieder so ein bisschen. Wie gehe ich da ran oder was mache ich denn, wenn es dann auf einmal nicht mehr läuft? Also wenn auf einmal die Gruppe blockiert ist, weil da einfach ein Frustmoment ist, bügle ich da einfach drüber oder sage ich, nee, dann machen wir mal kurz hier einen Cut und gehen auf das Thema ein, weil das ist gerade relevant. Ich habe zwar noch keine Idee, wie wir das auflösen, vielleicht können wir das auch nicht auflösen, aber das muss hier gerade raus, dann bearbeiten wir das und das wäre dann für mich professioneller als alles ist perfekt vorbereitet und sieht toll aus und ich kann das dann auch super gut auf LinkedIn verwerten, weil die Methode sieht schön aus oder was auch immer. Genau. Sieht dann vielleicht alles gut aus, aber das dann so professionell ist, am Ende wirklich, weiß ich dann nicht so richtig.
Das stimmt. Jetzt, wie sehen denn bei dir die Gruppen aus? Wen hast du denn bei dir? Ne? Weil das Wort Gruppe, das lässt ja viel zu. Ja, wer kommt für gewöhnlich zu dir, Jan?
Ja, das ist super groß. Ich merke das selbst immer so ein bisschen, wenn ich gefragt werde, was mache ich eigentlich? Sage ich immer so, ich mache irgendwie alles im Bereich Bildung, was eigentlich ganz gut umschreibt. Und meine Gruppen gehen eigentlich so los von 2 bis, ich glaube, das Größte waren 120 Leute. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen dabei. Die Steckenpferde von mir sind so, Unterscheidung kann man sagen, sind einerseits halt Gruppen von Leuten, die es konkret betrifft. Das heißt Auszubildende, Studierende, SchülerInnen, die sagen, wir brauchen irgendwie Hilfe mit dem Thema Lernen, Prüfungsvorbereitung, Aufschieben, Prüfungsangst. Also Leute, die aktuell davon betroffen sind. Und die andere Gruppe wären so ein bisschen die Leute, die mit den davorigen arbeiten. Das heißt Ausbildende, Hochschulmitarbeitende, alle Menschen, die irgendwie, Bildung ermöglichen, so ungefähr, Lehrkräfte und so weiter. Das sind so die Hauptfelder, würde ich sagen. Wir haben so einen kleinen Nischenbereich, also ich arbeite auch mit Prüfenden öfter mal zusammen, da aktuell vor allem so im juristischen Bereich, das heißt Leute, die im Staatsexamen Jura diese Prüfung abnehmen, so ein bisschen mit der Frage, wird das jetzt ein Staatsanwalt, eine Richterin oder bleibt es ein Anwalt? Mit denen gehe ich auch so ein bisschen ins Thema rein, wie können wir eigentlich gute Prüfungen gestalten? Also was macht eigentlich eine gute mündliche Prüfung eigentlich aus? Auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, wie können wir dann in der Prüfung selbst mit Prüfungsangst umgehen oder auch so ein bisschen vielleicht da präventiv vorgehen, damit vielleicht eine Prüfung, auch wenn sie schlecht läuft, trotzdem nicht total traumatisierend wirkt. Mhm. Das sind so die Hauptfelder, sage ich mal. Ich mache noch so ein paar Sachen nebenbei, aber das sind so die Hauptfelder, glaube ich. Und das ist immer so ein schöner Kreis, finde ich, weil ich halt mit denen arbeite, die immer Angst vor der Prüfung haben und auch mit denen, die die Prüfung selbst dann abnehmen tendenziell. Mhm. Und da ist immer total toll zu sehen, gerade bei den Leuten, die die Prüfung abnehmen, dass die auch immer sagen, hey, wir sind super aufgeregt. Also wir sind irgendwie nervös und die Prüflinge genauso nervös und am Ende sind eigentlich alle im Raum irgendwie nervös. Das finde ich irgendwie immer ganz schön, so als Learning am Ende, dass eigentlich alle immer so ein bisschen nervös sind. Vielleicht sagen das nicht immer alle, weil alle vielleicht dann professionell wirken wollen, aber eigentlich sind wir doch alle manchmal nervös.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber das sind so die Hauptfelder, sage ich mal, wo ich aktiv bin und wo halt dann auch die Gruppen, zusammenkommen. Ne, und das sind dann mal größere Gruppen, wenn es eher so allgemein zum Thema Prüfungsangst geht im Studium oder in der Ausbildung, dann sind schon mal größere Gruppen, vielleicht so 12, 14, 15 Leute. Oder wenn es halt, ich sag mal, spezifischere Themen sind, sowas wie, ich stehe jetzt vor einer endgültig durchgefallenen Prüfung, letzter Prüfungsversuch, wenn der verhauen wird, dann ist komplett die Ausbildung vorbei. Da sind es dann meist kleinere Gruppen, so 3, 4, 5 Leute, weil es da auch so ein bisschen, intensiver, persönlicher wird. Das geht dann in den großen Gruppen nicht mehr so gut auf. Und eher unregelmäßig bin ich noch so im Einer-Setting unterwegs, das heißt bei Einzelleuten. Letztens eine Person Auszubildende im Bereich Steuerberatung gewesen, wo auch klar war, hey, in der Schule, in der Praxis ist alles top, aber in den Prüfungen, da läuft's nicht. Obwohl eigentlich fachlich alles hinhaut. Das heißt, Gruppe kann auch durchaus mal eine Einzelperson sein. Mhm. Aber eher seltener.
Die ganz kleine Gruppe.
Genau, eigentlich alles dabei.
Alles dabei. Und wenn dann jetzt eine E-Mail reinkommt bei dir, eine Anfrage, es gibt ja so Anfragen, da denkt man, ah, cool, ne? Und mache ich gern. Und dann gibt es aber auch manchmal diese Anfragen, wo man denkt, geil, genau das, mit denen arbeite ich irgendwie am liebsten. Mhm. Mit wem arbeitest du am liebsten?
Gute Frage. Also kann ich jetzt gar nicht runterbrechen auf eine Zielgruppe oder irgendwelche Position. Mhm. Also am liebsten arbeite ich mit Leuten, die irgendwie Lust haben, was über sich selbst zu lernen. Also gerade natürlich, wenn ich jetzt mit Auszubildenden arbeite oder mit Studierenden, die betrifft das direkt. Das heißt, die haben immer ein eigenes Erkenntnisinteresse. Ich finde aber auch, wenn ich so mit Multiplikatoren arbeite, wenn die irgendwie Bock haben, auch doch was über sich selbst zu lernen und nicht nur, ich krieg jetzt hier Technik XY oder nochmal Theorie, wie ist dann eigentlich in der Theorie Prüfungsangst zu verstehen. Ich arbeite da mal ganz gerne so erlebnisorientiert und gucke mal so selbst, was habt ihr eigentlich so für Aufregungssituation, ne? Vielleicht habe ich keine Prüfung mehr als Ausbilderin, aber habe immer diese eine Besprechung, wo ich immer denke, boah, ich müsste doch mal was sagen, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig. Okay. Könnte man auch fast sagen, ist eine Art von Prüfungsangst. Genau. Aha. Ja. Und da kann ich natürlich dann, finde ich, sehr, sehr schön Technik vermitteln oder Theorie vermitteln, die zwar vielleicht gedacht ist für die Auszubildenden später, aber der Ausbilder, die Ausbilderin kann das auch für sich anwenden. Das heißt, wenn da irgendwie Leute sich melden, die Bock haben, auch so ein bisschen was über sich selbst zu lernen. Das sind mir immer die liebsten Gruppen, sage ich mal.
Okay, das ist ja schwierig, ne? Weil also Leute, die selber was über sich erfahren wollen, lernen wollen, ne, die haben wir manchmal ja in den jungen Jahren, aber wir haben auch Azubis, die sagen, ich will einfach nur das Ding bestehen, ne, dass ich irgendwie ins nächste Lehrjahr komme und ein bisschen mehr Geld verdiene. Aber das haben wir auch bei den Ausbildern, ne? Auch bei den Alten. Ne? Wir haben 65-Jährige, die brennen und die wollen sich weiterentwickeln und man sieht aber schon den Ruhestand irgendwie heranfahren und trotzdem haben die da noch so viel Bock.
Ja, das ist halt generell so eine Motivationsfrage, finde ich immer. Ne? Also generell beim Lernen. Also wenn ich keinen Bock habe, was zu lernen, aus welchen Gründen auch immer, ist ja auch irgendwie legitim zu sagen, ich will da keine Energie reinstecken, ich habe hier meinen Job, ich werde bezahlt und dann ist doch alles gut. Ich stecke Energie woanders rein, ist doch erstmal gut. Aber Motivation, glaube ich, generell, also das A und O, um irgendwie lernen zu können. Und ja, das ist immer bei Gruppen ja das Schöne, wenn ich da 14 Leute habe, der Großteil ist meistens motiviert. Und ja, ein paar Leute erreicht man ja immer nicht. Deswegen ist das schon okay. Ja. Aber auch eine Sache, die ich zum Beispiel dann mit den Studierenden, mit den Auszubildenden immer ganz, ganz stark mache, ja, wozu machst du das denn eigentlich? Also wozu machst du diese Ausbildung? Wozu machst du dieses Studium oder welche Prüfung auch immer? Auch Führerscheinprüfung, wofür machst du das eigentlich? Weil man das so macht mit 18 einen Führerschein und weil die Eltern das wollen? Oder was habe ich davon denn eigentlich? Und wenn dann irgendwie rauskommt, ich brauche das auch gar nicht. Also ich brauche den Führerschein nicht oder die Ausbildung, das ist vollkommen langweilig für mich. Dann steckt da auch immer schon was drin. Logischerweise wird es dann vielleicht irgendwie schwierig oder ich schiebe alles auf, weil eigentlich so richtig brauchen tue ich das nicht. Und das Gleiche ist ja dann auch in, ich sag mal, Fortbildung für Mitarbeitende oder so. Wenn die genau wissen, ich soll jetzt hier von meinem Vorgesetzten diese Fortbildung belegen. Ich weiß aber schon ganz genau in meinem Praxisalltag, ich brauche das eigentlich nicht und so richtig Lust habe ich auch nicht. Ja, klar, passiert dann da nicht viel. Ja, dann ist die Person auch nicht irgendwie blöd oder ich bin dann irgendwie böse auf die oder was weiß ich, sondern es ist ja vollkommen klar, dass die jetzt vielleicht hier eher so auf Sparflamme dabei ist.
Mhm. Also verstehst du dann, das heißt, du fühlst dich nicht auf den Schlips getreten.
Nee, genau. Vielleicht manchmal so ein bisschen, ein kleines bisschen. Das habe ich, das ist wieder meine persönliche Prägung so ein bisschen. Wenn Leute ihr Studium nicht ernst nehmen und das ein bisschen abwerten, habe ich manchmal so eine ganz kleine Stimme manchmal im Kopf, wo ich denke, ich fand's geil. Aber die Stimme kann ich ganz gut regulieren inzwischen.
Ja, ja. Warum
so eine kleine Stimme, die dann sagt so,
warum findest du es nicht so gut, wie ich es gut fand? Ja.
Ja, aber das ist dann so ein bisschen meine persönliche Brille, dass ich das Studium einfach so toll fand. Und wenn jemand von außen kommt und sagt, Mensch, ich fand's kacke. So eine ganz, ganz kleine Mini-Stimme ist dann schon manchmal da, aber das habe ich über die Jahre ganz gut regulieren gelernt. Ja.
War ja bei uns auch so in der Schule. Ne? Manche blicken auf ihre Schulzeit zurück und sagen, Gott, war das wunderbar. Und ich konnte dann auf Klausuren lernen und habe dann meine Einser rausbekommen und war richtig super mit Herrn XY Mathe. Aber
tja, dann so ist das so, ne? Aber das ist übrigens auch mal ganz spannend, finde ich. Das war so eine Erfahrung aus der Uni-Zeit damals, aus der Studienberatungszeit. Ist jetzt, glaube ich, nicht empirisch nachgewiesen unbedingt, weiß ich nicht. Aber das fand ich immer so spannend zu beobachten, dass ganz oft die Leute tendenziell mehr Schwierigkeiten hatten mit Lernen, Struktur, Aufschieben, Prüfungsangst, die in der Schule tendenziell besser waren. Also das heißt, die irgendwie schon in der Schulzeit so am Struggeln waren und gucken mussten, boah, wie kann ich hier bestehen, wie kann ich lernen, Nachhilfe hatten und so weiter, haben sich schon mal beschäftigt damit, hatten schon mal auch Rückschläge, wie es eigentlich eine 6 zu bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt mit einem 1-0er Abi aus der Schule komme und dann in Ausbildung, Studium durchfalle, auf einmal, boah, noch nie passiert. Welt bricht zusammen, weil ich habe noch nie die Erfahrung gehabt, dass irgendwas nicht funktionieren könnte, dass irgendwas scheitert, dass ich nicht kompetent bin oder was auch immer. Mhm. Das ist immer nochmal eine spannende Erfahrung, finde ich, immer zu sehen. Hast du schon mal irgendwie so einen Rückschlag gehabt oder ist es eigentlich gerade zum ersten Mal, dass du mit Mitte 20 merkst, okay, ich kann irgendwas nicht. Also toll, dass diese Erfahrung dann bis dahin nicht gekommen ist. Mhm. Aber das finde ich immer ganz spannend, dass dann auch so im Nachhinein, je öfter ich vielleicht schon mal ja so vermeintlich gescheitert bin oder irgendwie an Bestehensgrenzen geknabbert habe oder mich wirklich damit beschäftigen musste, wie kriege ich das irgendwie hin, dass das mit dem Lernen und so weiter funktioniert, desto leichter wird's, glaube ich, im Nachgang. Also sobald ich aus den Fehlern irgendwie lerne und das so ein bisschen für mich bearbeite, glaube ich.
Hattest du selber zur Schul- oder Studienzeit oder auch Ausbildungszeit sowas wie Prüfungsangst?
Ich hatte immer eine sehr, sehr starke Nervosität. Mhm. Also ich hatte nicht Prüfungsangst im Sinne von, das geht bis zum Blackout und ich kann gar nicht mehr, aber ich hatte immer eine sehr, sehr starke Nervosität vor Prüfungen, weil ich mir immer so ein bisschen vorgestellt habe, was könnte jetzt alles irgendwie passieren, wollte jede Option durchgehen. Aber ich hatte da dann irgendwann, das war, glaube ich, Bachelor, drittes Semester, so ein Schlüsselmoment für mich, im negativen Sinne, dass ich zu einem Referat gegangen bin, das war ein Gruppenreferat, und ich hatte mich absolut null vorbereitet. Ich hatte vorher mal bei Wikipedia reingelesen, wenn der Bus fährt, was ist das Thema? Und dann habe ich dieses Referat mit der Gruppe gehalten. Aber das war so ein Moment, also das war auch im Nachhinein, das war nicht klug, auch nicht gut, auch nicht kollegial oder was auch immer. Aber ich war jung und hatte andere Prioritäten vielleicht. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, mit diesem Halbwissen aus Wikipedia plus dann noch Anspannung und Nervosität, das hat mich dann so in einen positiven Stress versetzt, dass ich da dann doch abliefern konnte, obwohl ich vielleicht nicht perfekt vorbereitet war. Und da habe ich so gemerkt, dieser Stress, der dann dazukommt, weil ich nicht perfekt vorbereitet bin, hat geholfen. Und hat mich dazu beflügelt, da was zu leisten, was ich vielleicht gar nicht vorher gedacht hätte. Und seitdem hat sich so ein bisschen Prüfungsangst so ein bisschen mehr aufgelöst für mich, okay, weil ich gemerkt habe, auch wenn ich nicht perfekt vorbereitet bin, wenn ich in dem Moment bin, dann kommt so ein bisschen Aufregung, Stress dazu und dann bin ich am richtigen Level, um immer abliefern zu können. Und seitdem bin ich da sehr, sehr viel entspannter geworden, was diese Nervosität vor Prüfungen oder vor Vorträgen oder was auch immer angeht.
Ja. Die Geschichte geht eigentlich andersrum aus, ne? Und dann habe ich da voll gefailt. Wenn dann Adrenalin dazu kommt, man ist ja dann, wenn man auch weiß, man hat irgendwie nur seine zwei Karten auf der Hand, die man spielen kann, ne, dann muss man halt auch wirklich aufmerksam sein und genau den Moment abpassen und dann ist man halt so voll da.
Ja. Ja, ich brauche die richtige Haltung, das richtige Setting vielleicht und gar nicht vielleicht unbedingt immer die perfekte Vorbereitung. Also klar, Vorbereitung ist super. Ne? Klar muss ich irgendwie zum gewissen Rahmen irgendwie meine Sachen gelernt haben und das können und so weiter. Und das ist aber eine Sache, die ich auch mit den Leuten in Prüfungsangst, Workshop und so weiter mache. Diese Art und Weise, wie gehe ich denn jetzt in diese Prüfung rein? Also gucke ich nochmal vorher alle meine Karteikarten durch, um genau zu wissen, boah, was kann ich nicht, wo sind meine Lücken, oder gehe ich da mit so einem Stärkegefühl rein, so ich weiß, was ich kann, das ist so mein Erwartungshorizont und da kann man immer super spannend, also das mache ich immer meist viel zu lang fast, da kann man super toll auch so mit Leistungssport schauen, also was machen Menschen im Bereich Leistungssport, die in so einem Finale stehen von Olympia oder was auch immer, was machen die eigentlich so, um ihre Leistung abrufen zu können. Und da gibt's so ganz schöne Videos von SportlerInnen, die so zeigen im letzten Moment, bevor die dann loslaufen. Und ganz oft kann man schon vorher so ein bisschen erkennen an der Haltung, was machen die, werden die es jetzt schaffen oder nicht. Und das ist immer ganz spannend so für Prüfungen, weil man kann davon ausgehen, wenn die irgendwie hier im WM-Finale stehen, dann können die das erstmal. Die haben jetzt kein Theorieproblem, dass sie nicht wissen, wie mache ich jetzt eigentlich Hochsprung, wie geht das nochmal, sondern wirklich nur so ein wie kriege ich mein Bein eigentlich hoch und was macht eigentlich diese Latte da oben? Nee, das wissen die alles, sonst wären sie da nicht im Finale. Ne, aber diese Art und Weise, in welcher Haltung gehe ich jetzt in diese Prüfung rein, ist ja fast genauso ausschlaggebend wie, was habe ich vorher eigentlich gelernt? Und das war vielleicht dann dieser Moment damals in meiner Prüfung, in diesem Referat. Ja, ich hatte irgendwie ein grobes Wissen, hatte aber anscheinend irgendwie eine gute Haltung, konnte es irgendwie abrufen für mich in dem Moment und war dann nicht so, oh je, ich kann gar nichts, hoffentlich fliegt das nicht auf, hoffentlich merkt keiner, dass ich es nur bei Wikipedia gelesen habe, sondern bin da irgendwie, ich weiß auch gar nicht genau warum, relativ entspannt reingegangen.
Ja, und du hast wahrscheinlich, das war sicherlich auch nicht dein erstes Referat, das du dann an der Hochschule gehalten hast.
Nee, genau. Nee, es waren schon mehrere. Und es war vielleicht immer das Learning so ein bisschen, ich war nicht gut vorbereitet und trotzdem hat es funktioniert. Was soll jetzt noch schieflaufen danach? Natürlich war ich auch danach bei Referaten und irgendwie Vorträgen und so weiter nervös, aber nicht mehr so stark wie vorher. Weil wenn das geklappt hat und ich war nicht perfekt vorbereitet, dann anscheinend reicht das ja. Genau. Das hat es für mich so ein bisschen aufgelöst damals. Also ist jetzt didaktisch nicht perfekt gewesen, würde ich jetzt auch niemandem empfehlen, einfach mal vielleicht unvorbereitet in ein Referat reingehen, um zu gucken, ob es läuft. Aber das hat es für mich damals so ein bisschen gekippt, genau, aber nicht komplett. Und ich finde es auch immer schön, ich bin immer noch nervös. Eigentlich vor allen Sachen habe ich immer so eine Grundnervosität, aber so eine positive. Bin einfach gespannt, was kommt. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, da nicht so neutral reinzugehen und ich kann das alles und ich habe alles im Griff, genau. Gehört, finde ich, auch so ein bisschen dazu für mich.
Ja, das Kribbeln darf auf jeden Fall da sein.
Ja. Genau. Und das beflügelt ja auch so ein bisschen. Und ist immer ein Zeichen, das ist mir auch wichtig. Wenn es mir egal wäre, könnte ich auch überall einfach völlig neutral reingehen, weil es ist sowieso egal. Das finde ich auch da wieder. Prüfungsangst, Nervosität ist ja auch ein Zeichen dafür, irgendwas ist da wichtig. Entweder jetzt die Prüfung ist wichtig oder das, was danach kommt, ist mir wichtig. Oder einfach auch nur, ich selbst bin mir wichtig. Ich möchte vielleicht einfach nicht abgewertet werden in dieser Prüfung. Vielleicht bin ich mir auch einfach wichtig und deswegen bin ich nervös. Aber irgendwas ist wichtig, sonst wäre ich nicht an diesem Punkt, dass ich da irgendwie Angst vor hätte. Weil wenn es eh vollkommen egal ist, es hat keine Konsequenz, weder für meine Zukunft, für mich, für meine Familie, für meinen Körper, was auch immer, dann ist doch völlig egal. Ja, da muss ich gar nicht erst hingehen vielleicht.
Ja, das ist auch ein schöner Blick da drauf. Ne? Also wenn es mir wirklich Schnurz wäre, dann würde ich einfach hingehen, würde mit Pauken und Trompeten durchfallen und mir ist auch egal, was der Gegenüber dann irgendwie denkt in der mündlichen Prüfung.
Ja, und das teilweise rauszuarbeiten, ne, kann doch schon hilfreich sein. Da muss ich gar nicht mitgeben, Mensch, hier lern mal so und so oder mach mal diese Atemtechnik vor der Prüfung, sondern einfach mal zu schauen, wovor habe ich eigentlich genau Angst? Also was ist es eigentlich? Und da ist ganz spannend, dass das öfter mal auch wirklich in diesem Danach liegt. Also was passiert denn eigentlich, wenn ich diese Prüfung geschafft habe? Was muss ich dann machen? Was steht dann an? Habe ich öfter mal bei, so als Beispiel, Studierende der sozialen Arbeit, wenn die dann ihre letzte Prüfung bestanden haben, dann müssen die da als Fachkraft rein und dann müssen die kompetent sein und haben vielleicht aber gar nicht das Gefühl, dass sie jetzt so viel gelernt haben in den 3 Jahren. Und wenn da jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eine Familie kommt, wo irgendwie Gewalt vorliegt, was mache ich dann? Bin ich vollkommen überfordert? Ja. Vielleicht ist das eher der Punkt, wovor ich Angst habe. Gar nicht die Prüfung so unbedingt, sondern das, was kommt danach dann. Dass das eigentlich das Angstauslösende ist oder Nervositätsauslösende. Das ist immer ganz spannend. Auf dieses danach zu gucken und gar nicht unbedingt nur, was ist jetzt eigentlich im Moment.
Ja. Ach so, dass man vielleicht auch gar nicht raus will, ne? Also jetzt hier für die Azubis beispielsweise, ne? Ich muss meine letzten 2, 3 Prüfungen machen und danach bin ich vollwertiger Geselle, bin ich Mitarbeiter in der Firma, ne?
Da habe ich die volle Verantwortung, bin auf mich selbst gestellt oder auch vielleicht so ein Irrglaube von, dann darf ich keine Fehler mehr machen. Als Azubi darf ich noch Fehler machen, im besten Fall. Und danach muss das laufen, dann muss das funktionieren. Da habe ich da vielleicht ein bisschen Angst vor. Kann natürlich auch beflügelnd sein, ne? Zu wissen, okay, endlich bin ich auf eigenen Beinen und ich traue mir das auch zu, das ist top. Aber wenn ich vielleicht eh schon so eine eher etwas ängstliche, nicht so ganz sichere Tendenz habe, dann kann auch das durchaus so ein Angstauslöser sein. Und da kann ich dann vorher noch so viel machen. Ne? Da kann ich noch so viel gucken, wie kannst du noch besser lernen oder was auch immer, wenn das Problem doch eigentlich in dem danach liegt. Was kommt denn dann eigentlich? Oder so eine Frage von, werde ich übernommen oder nicht? Ist dann vielleicht viel besser, das zu klären, da eine Perspektive zu haben. Wenn ich weiß, was kommt nach der Prüfung, habe ich dann einen weiteren Arbeitsvertrag bei meinem Ausbildungsunternehmen oder nicht? Wenn ich das geklärt habe, ist dann auch vielleicht die Prüfung gar nicht mehr so schlimm, weil ich auch weiß, okay, ich werde übernommen, das läuft weiter, ich habe da eine Zukunft.
Das ist keine Sackgasse oder so.
Genau.
Ja, das ist spannend. Ja, das geht schon in die Richtung, was mich da auch nochmal zum Thema Prüfungsangst so interessiert. Gibt's denn, also könnten wir zwei da jetzt einen TikTok draus machen, das 30 Sekunden geht mit 2 bis 3 Hacks? Ja, also gibt's solche Schnelllösungen oder sagst du, Prüfungsangst ist immer so ein bisschen ein komplexeres, größeres Thema?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, ich sag mal, wie intensiv das Thema ist. Ne? Also natürlich kann ich da, wenn ich auf dieser Ebene von ich bin nervös und bin sehr, sehr aufgeregt, kann ich da sehr, sehr schnell intervenieren, so auf körperlicher Ebene, indem ich einfach eine Entspannungsübung mache. Klassiker sind so Atemübungen, 4, 5, 7 Atmung als Beispiel. Ich atme 4 Sekunden ein, halte das 5 Sekunden, atme 7 Sekunden wieder aus, mach das ein paar Durchläufe und sofort bin ich körperlich ganz automatisch, biologisch reguliert und bin entspannter als vorher. Das wäre so ein kurzer Hack, der immer funktioniert. Ja. Wenn man dann aber weiter reingeht, muss man halt schon so ein bisschen gucken, woran liegt es denn eigentlich? Weil ja Angst auch erstmal eine gute und richtige Sache ist. Also ne, wenn ich jetzt wirklich, wie vielleicht ich damals in dem Referat, ich bin absolut mies vorbereitet, ich kann gar nichts und das ist die Prüfung meines Lebens jetzt hier gefühlt, dann ist das total richtig, dass ich Angst habe. Da kann ich dann noch so viel atmen oder andere Entspannungsübungen machen, weil das Gefühl ja genau das Richtige gerade. Ich sollte wirklich Angst haben, weil die Gefahr ist oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich durchfalle, ist vielleicht bei 98%. Dann ist das exakt richtig. Ne, und da wäre ja die Frage so, ja, warum kann ich da nicht gut lernen? Ne, was ist da eigentlich das Problem? Und da wird es so ein bisschen was Längerfristiges. Ne, weil natürlich, wenn ich einen Tag von der Prüfung stehe, kann man natürlich nicht sagen, hier, es gibt diesen einen magischen Trick und zack, über Nacht kannst du alles. Sondern das Lernen, das muss ich natürlich wie langfristig planen. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, warum habe ich eigentlich generell Angst vor diesem Thema? Also Thema Prüfung. Ganz oft kann man das so ein bisschen auch zurückverfolgen. Was gab es vielleicht mal für schulische Erfahrungen? Ist da mal eine Prüfung schlecht gelaufen? Was gab es da an Feedback? Und so weiter. Also diese Ängste vor Prüfung kommen stellenweise auch aus alten Erfahrungen einfach. Und das kann man super cool aufarbeiten für sich und einfach klären dadurch. Aber das geht halt nicht mal so kurz in der Viertelstunde. Ja, deswegen TikTok. Ist dieses Körper, genau, kein TikTok dafür so ein bisschen. Außer vielleicht mal so ein Gedankenanreger. Hey, überleg doch mal, was war so die erste Situation in der Schule, wo du mal Prüfungsangst hattest? Was ist eigentlich passiert? Da könnte man wohl drüber nachdenken. Ne? Aber da gibt es dann diese verschiedenen Ebenen, dass man gucken kann, ja, was ist eigentlich deine Lerntechnik? Passt das? Ja oder nein? Wenn nein, müssen wir daran arbeiten. Was ist so deine Motivation? Hast du eigentlich Bock da drauf? Wofür machst du das? Passt das oder passt das nicht? Und wie ist es so mit der Regulation? Also wie kannst du dich vor einer Prüfung, sagen wir mal, rauf und runter regulieren, körperlich und mental? Und das wäre so die Sache, die halt kurzfristig funktioniert. Auch so ein bisschen diese Haltungsfrage, ne? Welche Haltung gehe ich da rein? So ganz klein gekrümmt, oh, ich weiß sowieso nichts. Oder aber so groß aufgerichtet, was wissen die denn schon? Ich habe die letzten Wochen gelernt, ich weiß es besser als die vielleicht. In dieser Haltung, da kann man so kurzfristig schon ein bisschen was machen. Genau. Aber also ich finde, in meiner Traumvorstellung geht immer alles so ein bisschen zusammen. Aber ich sage, wenn es schnell gehen muss, und das wirklich ganz knapp vor einer Prüfung ist, also Prüfung ist morgen und ich bin nervös, eigentlich alles, was so ein bisschen Richtung Haltung, Regulationstechnik geht, daraus könnten wir was zu TikTok machen. Ja, das wird gehen.
Ja, das ist cool. Ich frage mal für einen Freund. Ne? Wir nennen den Freund einfach okay. Mark. Und der hatte nie Prüfungsangst. Ne? Also ich hatte nie Prüfungsangst und musste aber, ich habe Sport BWL, VWL studiert und musste für BWL, musste ich immer mehr lernen, ja, dass es irgendwie sitzen bleibt. Und ich bin dann in ich weiß nicht, das war schon fünftes Semester, bin in eine Prüfung rein und hatte das erste Mal in meinem Leben einen richtigen Blackout. Ne? Also, dass ich nervös war, schwitzige Hände, oft bei Referaten oder so hatte ich zwei T-Shirts an, weil ich so verschwitzt war. Vollkommen normal. Ja? Aber in dieser einen Situation bin ich rein und also seither, wenn jemand sagt, ich habe einen Blackout, weiß ich auch, was das ist. Ne? Also, du kommst an nichts mehr ran. Ja? Das kam dann so ganz unverhofft und kam danach nie wieder.
Ja, spannend.
Das ist schwierig, ne? Also ich bin dann ganz happy. Natürlich bist du in den Prüfungen danach dann immer so, hoffentlich passiert mir das nicht wieder. Hattest du schon mal, dass jemand so das nicht kommen hat sehen und dann plötzlich patsch?
Ja, ist ja bei den meisten so, ne? Dass es ja irgendwann immer zum ersten Mal irgendwann auftritt. Und bei dir war es dann vielleicht extra überraschend, weil vorher lief es immer. Ja. Und auf einmal war da irgendwas anders bei der Prüfung als sonst? Oder war das irgendwie eine wichtigere Prüfung oder waren da irgendwelche Prüfer, die irgendwie oder Prüferinnen, die irgendwie anders wirkten oder so?
Nein, es war auch nicht mündlich, das war eine schriftliche Geschichte. BWL, alles normal, ne? Du sitzt in diesem großen Audimax, da habe ich schon zigmal geschrieben. Die Prüfung war auch nicht so, also es war eine. Ich konnte die einfach wieder nachschreiben. War auch nicht so, dass es so der letzte Versuch war, was es manchmal gibt. Ne? Also deshalb, ich habe schon so jetzt bei dem, was du so erzählt hast, schon immer so an diese Situation gedacht. Ja. Also es kam.
Ja, was ist da eigentlich passiert? Ja.
Was ist da eigentlich passiert? Ne? Also dafür ist es jetzt auch schon zu lang her, ne, dass ich irgendwie da mehr sagen könnte.
Aber an sich total spannend. Also aber generell dieses Blackout-Phänomen, kann man sagen, ist halt so eigentlich ein total biologischer Ablauf. Ne? Also wenn ich, klar, irgendwann werde ich so ein bisschen nervöser mit der Zeit, als wird es ein bisschen aktiviert im Körper und im Gehirn. Und wenn ich aber in so eine, ich nenne es mal Überangstreaktion komme, komme ich halt in diesen Blackout rein, ne? In diesen ganz klassischen Kampf- oder Flucht- oder Todstellmodus. So ein bisschen dieses Steinzeitmodell, sage ich mal. Ne? Dieser, wenn dieser klassische Säbelzahntiger kommt, kann ich halt kämpfen, mich totstellen oder kann abhauen. Ja. Immer in der Prüfung, kämpfen wird halt schwierig. Also fliehen kannst du theoretisch. Könntest du machen, aber Blackout wäre da so ein bisschen dieser Stillstand oder der Freeze-Moment. Einfach, ich habe einfach so große Angst, dass sich gerade, dass das Gehirn ein bisschen ausschaltet und nur noch der Körper agiert. Was ja total Sinn macht, weil wenn ich dann vor diesem Säbelzahntiger flüchten muss, muss ich ja nicht noch irgendwelche Sporttheorien denen an den Kopf werfen, weil damit kann ich jetzt hier nicht so richtig gewinnen. Sondern eigentlich muss ich, ich muss halt irgendwie schnell oder laufen, weil ich brauche das Gehirn einfach gerade nicht. Und da macht es immer dann biologisch total Sinn, dass das Gehirn einfach ausschaltet, weil es da anscheinend irgendwie gerade in irgendeiner Form, ja, ich sag mal, ums Überleben geht. Und vielleicht war das dann auf körperlicher Ebene, warst du vielleicht sicher. Aber das kann auch so ein mentales Überleben sein, ne? Also vielleicht darf jetzt irgendwie bloß keiner merken, dass ich das nicht kann. Oder wenn ich das jetzt hier verhaue, dann gehöre ich nicht mehr zu der Gruppe dazu. Oder alle meine Mitfreundinnen und so weiter, die bestehen und dann fahren die gemeinsam in Sommerurlaub und ich muss dann noch weiter lernen. Also bin ich aus der Sippe ausgeschlossen praktisch. Das kann ja genauso bedrohlich wirken dann. Also ich würde mal so als Ferndiagnose für die Vergangenheit, da wird wahrscheinlich irgendwas gewesen sein, was dich irgendwie, was für dich als eine Bedrohung in irgendeiner Form vielleicht gewirkt hat.
Ja. Voll verrückt, gell? Voll
verrückt. Aber es ist offensichtlich nicht eingetreten, die Bedrohung dann, also wie es klingt.
Nee, und also ich sehe mich da auch noch, wie ich da gesessen bin. Ich bin an nichts, was ich gelernt habe, bin ich irgendwie rangekommen. Und und sonst, ne, dann wird man kreativ, dann guckt man, kann ich irgendwo vielleicht abschreiben, ne, dann gehe ich irgendwie das zweite Mal auf Klo, vielleicht begegne ich irgendjemand, kann nochmal fragen, so, hä, A, B, C, das war nicht möglich, ne?
Und ging alles nicht. Ja. Ja, noch, aber auch da wieder, ne, da sind wir so regulationstechnisch total toll, ne, weil da kommst du halt dann erstmal mental nicht raus. Natürlich kann man sich so ein bisschen rausreden oder nochmal überlegen, Mensch, was weiß ich noch alles, aber wenn das Gehirn gerade nicht so richtig funktioniert, kannst du da mental wenig machen. Und da über so ganz kleine Atemübungen einfach so ein bisschen den Körper runterfahren, um aus diesem größten Stress rauszukommen, so weit, dass das Gehirn wieder anspringt, das geht dann in dem Fall einfach super. Ne? Auch sowas mal vorbereitet zu haben. Ja. Einfach zu wissen vorweg, okay, wenn der Moment wieder kommt, dann habe ich hier ein Instrument, habe das für mich mal vorher auch einfach getestet zu Hause und es funktioniert für mich. Und das fällt auch gar nicht groß auf, weil atmen muss ich sowieso. In der Prüfung, gerade in der schriftlichen Prüfung, merkt das niemand. Und zack, kann ich mich da so ein bisschen runterregulieren und habe das so ein bisschen für mich gelöst. Und auch da wieder kann man super schön auch wieder aus dem Leistungssport lernen, weil auch da gibt's so tolle Videos, mal zu gucken, was machen eigentlich so SportlerInnen, wenn sie irgendwie in einem Spiel zurückliegen oder so. Auch da gibt's tolle Strategien, damit umzugehen, weil man davon ausgehen kann, wenn ich irgendwie in einem Spiel bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ich mal zurückliege und irgendwie aus diesem Loch rauskommen muss. Und das Gleiche ist ja in der Prüfung mit einem Blackout oder einem Tiefmoment in der Prüfung. Auch darauf kann ich mich so ein bisschen vorbereiten. Okay, wie komme ich da wieder raus? Wenn ich jetzt in der schriftlichen Prüfung merke, oha, die Hälfte der Aufgaben kann ich nicht, verzweifle ich jetzt? Oder wie kann ich mich da irgendwie da rausholen, um zumindest das Gröbste noch zu retten? Und das sind so schöne mentale Strategien, in denen ich, also da kann ich mich vorher drauf vorbereiten einfach. Und wenn ich sie dann nicht brauche, ist das super. Aber wenn ich sie brauche, dann habe ich sie parat. Genau.
Ja, ja, also präventiv da mal reinzuschauen, sich vielleicht auch mal mit dir in Verbindung zu setzen, ja, das wäre natürlich dann gut, ja, muss nicht immer dann die Situation sein, in der ich gesessen bin und dann so, dann ist es schon zu spät, sondern einfach auch mal zu gucken, ne, was kann man denn da noch so tun, noch so machen. Genau, also das eine ist Prüfungsangst, das andere ist Lernen. Also du scheinst ja
gerne zu lernen. wenn du jetzt irgendwie so Inhalte für dich hast, bist du eher so der Analog-Lerner oder digitalisierst du viel oder wie ist so, sag ich mal, deine Herangehensweise, ne? Weil mit den Fortbildungen, die du jetzt gemacht hast, ne, da kriegt man ja immer Wissen und auch immer mal anders, ne? Die einen kriegst du irgendwas ausgedruckt, ja, bei den anderen kriegst du irgendwie die Slides dann von der PowerPoint bereitgestellt und ähnliches. Mhm. Wie lernst du?
Ja, also ich bin da generell totaler Freund von analogen Sachen. Das ist aber so ein bisschen, glaube ich, einfach arbeitsalltags geprägt, dass ich einfach viel zu viel für mich am Laptop sitze und so weiter und dann einfach gern diesen Unterschied habe. Aber generell kann man sagen, naja, durch analoges Machen lerne ich tendenziell einfach besser, als wenn ich einfach nur irgendwas runterlese oder mir Folien durchklicke und so weiter. Deswegen mache ich auch meine eigenen Gruppen immer gerne nach dem Motto, hey, ihr müsst einfach viel machen. Ne? Ihr kriegt auch mal ein bisschen Input vielleicht, aber in kurzen Dosen, vielleicht mal so 20 Minuten kriegt ihr mal einen Input von mir, dann müsst ihr wieder was machen. Weil durch dieses Machen, dieses Verknüpfen mit eigenen Erfahrungen und so weiter, lerne ich einfach, also nicht nur ich, sondern auch tendenziell die meisten Menschen, am besten. Natürlich gibt es da so unterschiedliche Präferenzen, vielleicht mal mehr digital oder analog oder drin oder draußen. Aber tendenziell kann man schon sagen, wenn ich etwas mache, wenn ich etwas anwende, dann geht es am besten. Es gibt dieses alte Lerntypenmodell, dass vielleicht die einen eher visuell lernen, die anderen auditiv durchs Hören. Ja. Das ist inzwischen so ein bisschen überholt. Kann man eigentlich sagen, je mehr Reize, umso besser. Also wenn ich was sehe, was höre, was sage, was mache, vielleicht noch was körperlich spüre, je mehr Reize erstmal tendenziell, desto eher bleibt was hängen. Und dann ist einfach halt diese Motivation, also für mich persönlich immer grundlegend. Das heißt, wenn ich relativ stumpfes Material habe, aber einfach Bock drauf habe, dann geht das. Also ich habe letztens wieder so ein neues Thema für mich entdeckt, im Urlaub irgendwie 5 Bücher gelesen, die jetzt didaktisch nicht perfekt aufbereitet waren. Aber ich hatte einfach Bock da drauf und dann kann das Material, ist man noch so schlecht oder lernunfreundlich sein, dann läuft das halt. Ja. Aha. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabe beim Lernen. Also ich sag mal, gerade wenn ich jetzt, ne, nochmal vielleicht Auszubildende dahin zurückzugehen, vielleicht einfach der Lernstoff mir so gegeben wird, kann man auch mal gucken, wie kann ich das für mich so aufbereiten, dass ich das Maximum da rausholen kann für mich. Und auch da kann man das so ein bisschen auch auf eine körperliche Ebene holen, verschiedene Reize mit reingeben. Aber da kommt dann diese Kombi so ein bisschen zusammen. Also ich muss irgendwie Lerntechnik haben, muss auch meine Motivation vielleicht so ein bisschen klar haben, wofür mache ich das denn so? Und ich sag mal, wenn man beim Thema Lerntechnik mal ein bisschen tiefer reingeht, gibt es gefühlt Millionen von Büchern und Videos, die irgendwie alle erklären, was denn jetzt hier die perfekte Lerntechnik ist. Wenn man das runterbricht, sind die eigentlich alle immer ziemlich ähnlich. Das ist dann mal vielleicht eine etwas andere Darstellung oder Strukturierung. Aber im Kern ist das jetzt kein Riesending, wie man lernt. Man muss es halt machen. Das ist eigentlich meistens so der große Punkt.
Und wie lernt man körperlich? Also ich habe da schon so eine Idee, aber wenn du sagst, ne, das Ganze körperlich zu machen, was ist da dein Vorschlag?
Genau, ist natürlich gerade beim Sport geht das super, weil da mache ich einfach körperlich was. Kann ich auch mit Theorien machen. Ich mache das immer gern ich mache das auch dann im Workshop so, ne, nehmt mal ein Lernthema, was ihr gerade aktuell habt, und dann bereiten wir das mal zum Lernen auf. Und dann geht es darum, wenn wir jetzt mal so nehmen, eine Unterrichtseinheit, vielleicht 90 Minuten zum Thema, weiß ich nicht, SGB 8. Überlegt euch doch mal ganz kurz, was sind da so die 4, 5, 6 Eckpunkte, die diese Lerneinheit ausgemacht haben. Schreibt euch die auf eine Karte und legt die erstmal auf den Boden. Und dann geht man einfach nach und nach so jede Karte mal durch. Wie hängt denn vielleicht Karte 1 mit Karte 2 zusammen? Was ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Begriffen möglicherweise? Dann gehe ich auf Karte 2 und auf Karte 3. Was weiß ich zu den Karten? Was ist der Zusammenhang dazwischen? Und durch diese Bewegung im Raum habe ich halt so ein durchgehendes Wiederholen. Ich habe eine Bewegung mit drin. Und wenn ich diesen Ablauf so ein paar Mal durchgegangen bin, habe ich irgendwann auch so ein Ablaufschema im Kopf mir erlaufen. Ich kenne das für mich immer, wenn ich so an Vokabeln lernen denken, von früher denke, ich wusste vielleicht nicht, wo das Wort was das Wort genau ist. Aber ich wusste, es steht irgendwie unten links auf der Seite, da müsste das Wort irgendwie stehen. Dann, wenn dann irgendwann in der Prüfung SGB 8 aufploppt, weiß ich, ja, das ist meine Route zum Durchlaufen, dann muss ich nur noch durchgehen. Ja. Und da kann dieser körperliche Reiz so ein bisschen helfen. Okay. Habe ich jetzt ein bisschen, ne, verkürzt erklärt. Ja. Mhm. Aber ich sag mal einfach diesen Theorie oder diesen, gut, kann auch praktischer Stoff, diesen Stoff von der Seite, vom Blatt, aus dem Laptop, wie auch immer, rausholen, in den Raum stellen und da wirklich durchgehen, das kann total, also ist total hilfreich. Und aus meiner Erfahrung klappt das eigentlich für alle Themen. Genau.
Okay,
weil letztlich ganz viele Sachen kombiniert so ein bisschen.
Da weiß ich, hinten bei der Heizung, da hatte ich ja mal die rote Karte hingelegt und da habe ich Punkt A, B, C draufgeschrieben. Ja, und hinten bei der Eingangstür, ne, da lag die grüne Karte und dann ja, muss ich hin und her. Ist, glaube ich, auch so in Bewegung für Jungs oder auch für Männer, glaube ich, noch mal ein bisschen leichter. Ja, also so.
Es passiert einfach ein bisschen mehr. Ja, wobei, aber man kann sagen, es ist für alle hilfreich eigentlich, ne? Wenn man, also wie gesagt, man kann sagen, je mehr Reiz, umso besser, je mehr da passiert. Mhm. Und es dockt halt auch so ein bisschen an ganz klassischen Lerntheorien an. Also jetzt sind wir noch diese Wetten-Das-Generation ein bisschen, würde ich sagen, ne? Wenn da so Leute sind, ich kann irgendwie die nächsten 100 Begriffe, die du mir nennst, kann ich dir sofort aufzählen innerhalb von 60 Sekunden. Top, die Wette gilt. Ist das gleiche Prinzip eigentlich. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel Stoff und statt mir die Begriffe einzeln zu merken, mache ich eine Geschichte draus, gehe durch meine Wohnung und die Heizung ist das Thema, dann gehe ich auf den Balkon, da kommt dann das Thema. Und so kann ich mir diese Begriffe immer wieder abrufen, weil ich so ein bisschen eine Bewegungsabfolge, eine Geschichte dazu habe. Ist keine fancy neue Methode, gibt es mindestens seit Wetten, dass. aber die kann man einfach super gut dafür nehmen. Und das macht, das sagen eigentlich immer alle, das macht einfach auch so ein bisschen Spaß, was aufzuzeichnen, im Raum zu sein und nicht einfach nur wieder am Schreibtisch zu hocken. Weil im schlimmsten Fall lerne ich den Stoff sitzend oder vielleicht noch digital am Schreibtisch sitzend, in Unterricht oder Fortbildung, was auch immer. Und dann sitze ich wieder am Schreibtisch und wiederhole das. Ich habe mal eine andere Bewegung dabei, einfach ein bisschen Abwechslung. Ja, also und eigentlich macht das immer ganz Spaß, finde ich. Und allein diese Reduktion schon so ein bisschen von, ich habe 90 Minuten Lerninhalt und ich breche das mal runter auf so ein paar Grundbegriffe. Was steckt da jetzt eigentlich wirklich hier drin? Das ist ja eigentlich schon die erste große Leistung. Also mal wirklich rauszufiltern, was war das wirklich Relevante daran.
Ja.
Meistens wird es dann gar nicht so viel sein, vielleicht, je nachdem,
so
wie es so aufbereitet wurde.
Immer, ne? Also ich habe
mir
versucht, den perfekten Spickzettel so klein wie es geht zu schreiben.
Mhm. Ja?
Und den habe ich gemacht und dann war der fertig und ich musste ihn nie rausziehen, weil ich sofort wusste, ne, dieser kleinen, in dem Kästchen oben habe ich die zwei Begriffe geschrieben und so. Ja.
Ja, und da bist du voll im Machen drin. Ne? Also ich wiederhole nicht einfach nur den Stoff und lese mir immer wieder durch, weil da passiert einfach nicht viel. Auch wenn das viele nach wie vor so machen. Ich lese einfach den Stoff immer wieder durch und hoffe, dass irgendwas hängen bleibt. Indem ich es einfach schon mal in eigenen Worten verdichte, einen Spickzettel schreibe und so weiter, muss ich das ja erstmal auch verstehen, um es kürzer zu machen. Ich schreibe es nochmal auf, ich schreibe vielleicht möglichst klein, da kann ich dann nicht so schnell schreiben, muss mich konzentrieren, bin wirklich fokussiert, maximal viel auf diese kleine Fläche zu bekommen, bin also auch nicht abgelenkt. Und da hast du ganz, ganz viele Lernprinzipien, warum oder wann Lernen funktioniert, schon drin. Ne? Also, dass ich einfach wirklich sehr, sehr fokussiert bin, auch in kurzer Zeit, das verstehe. Und da gibt es eine ganz spannende Studie, da hat man, boah, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube, es war in, weiß ich gerade nicht, nicht in Europa auf jeden Fall, hat geschaut, was machen eigentlich so die allerbesten Medizinstudierenden, damit die am Ende dann noch zu den Besten gehören. Was machen die im Vergleich zu denen, die es nicht so gut hinbekommen? Und da war das Ergebnis, die haben, glaube ich, 80 Variablen da irgendwie rausbekommen, aber die Top-Variablen waren eigentlich, die lernen so 3 bis 4 Stunden am Tag, aber jeweils immer nur maximal eine Stunde. Mhm. Die sind ultra fokussiert, schließen sich ein, Handy weg, Tür abschließen, keine Musik und ich konzentriere mich jetzt für eine Stunde auf den Stoff. Und die haben kooperativ gelernt. Das heißt, die haben anderen Leuten auch was beigebracht, haben in Lerngruppen gearbeitet und sich ihre Inhalte erklärt. Und das war das ganze Geheimnis, warum die dann auf Lernebene zu den erfolgreichsten gehören.
Nochmal
genau, das, es war gar nicht so viel. Also klar, ja. 3-4 Stunden am Tag lernen ist viel, aber dieses Bild von, ich muss jetzt von morgens bis nachts in der Bibliothek hocken oder wo auch immer und lernen, das ist es eigentlich gar nicht. Ich muss halt vielleicht ja, konzentriert sein, mich darauf fokussieren und das dann in dem Moment ordentlich und konzentriert machen, habe ich es auch erledigt und bleibt es auch hängen. Als wenn ich jetzt 8 Stunden lang immer das gleiche wieder durchlese, habe ich Zeit verschwendet und passiert auch nicht viel.
Ja, ja, das
also eigentlich gar nicht so komplex.
Cool, ja. Ja, oft haben wir das nicht, ne? Dass wir uns dann auch wirklich da so gezielt hinsetzen oder dann sagen wir, ah, jetzt Montag, Dienstag nicht, aber Mittwoch da, mache ich 2 Stunden extra und dann ist aber, ja, Sprit leer.
Ja. Ja, und da hast du dann direkt diese Kombi zum nächsten, ne? Zum Stress, zum Thema Zeitmanagement, weil natürlich, wenn ich, also jetzt mal verkürzt gesagt, wenn ich eine gute Lerntechnik habe, dann brauche ich auch vielleicht weniger Zeit, um eigentlich wirklich effektiv zu lernen. Und dann habe ich auch mehr Zeit für andere Sachen. Dann bin ich auch weniger gestresst vielleicht. Und wenn ich vielleicht einen etwas geringeren Stresspegel generell im Leben habe, dann bin ich auch nicht schon vor einer Prüfung so überstresst und komme weniger in diesen Überstress rein. Da habe ich immer so eine Studierende im Kopf, die mal, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, die hat mir gesagt, sie weiß gar nicht, wie eigentlich ein Leben ohne Stress aussieht. Weil die kennt nur ein Leben, was eigentlich vollkommen überstresst ist. Boah, und wenn dann noch eine Prüfung dazu kommt, die relevant ist, dann klar bin ich dann am Maximum. Dann geht halt nichts mehr.
Das ist heftig.
Deswegen kann man das immer auch so ein bisschen ganzheitlich sehen, finde ich so ein bisschen. Also wenn ich weniger lernen muss für den gleichen Erfolg, dadurch weniger Stress habe, dann bin ich auch vor Prüfung vielleicht weniger gestresst.
Mhm. Ja, sicher. Ja, auch wieder so ein bisschen wie Sport, ne? Also wenn ich gar nicht weiß, was ich mache und ich gehe ins Fitnessstudio. Und dann mache ich hier ein bisschen und da ein bisschen und Bauch habe ich noch nicht und noch ein bisschen Arme und ja, von allem nichts ist halt auch irgendwie nichts.
Genau, wenn ich aber genau weiß, was muss ich machen, wie führe ich das durch, das fokussiert mache, halbe Stunde bin ich durch und habe das gleiche Ergebnis vielleicht. Ja,
ja,
ich glaube, das kann man auf viele Lebensbereiche übertragen, vermutlich, weiß ich nicht.
Ja, ich nehme es mal mit, ja. Ich lasse es mal sacken.
Sehr gut. Lass es mal wirken, ja. Genau.
Genau. Ja, wir biegen auf die Zielgerade und du hast gerade schon gesagt, du hast dann ein neues Thema für dich irgendwie im Urlaub gegrabt. Hat es auch was mit Lernen zu tun oder war es wieder was mit Recycling?
Nee, gar nicht. Mich hat aktuell die letzten Monate ausgelöst durch eine Trainerin-Veranstaltung, das Thema Patriarchat, Feminismus und Workshop-Gestaltung. Das hat mich total fasziniert. Da bin ich super eingestiegen. Ich weiß nicht, ob das was mit meiner Arbeit zu tun hat, aber das hat mich irgendwie gekickt, das Thema. Ist vielleicht mal eher diese Facilitation-Richtung. Hat mit Lernen und Prüfungsangst nichts zu tun, aber diese Frage von, die mir ganz oft so im Nachhinein begegnet ist, was macht eigentlich meine männliche Rolle im Training-Workshop-Kontext mit der Gruppe, mit dem, was hier eigentlich passiert? Das wird da auf jeden Fall irgendwie einen Einfluss haben. Damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt. Aber wirklich aus dem Defizitblick von, ich habe keinen Plan, da muss irgendwas drinstecken, ist noch nicht fertig, das Thema für mich. Aber das kam auch bei einer Konferenz in Darmstadt, wo wir uns in einer größeren Runde gefragt haben, ja, wir haben irgendwie immer alles Mögliche im Kopf. Unsere Rolle, unsere Kompetenzen, unsere Professionalität als Workshop-Leiter und so weiter. Wie ist das eigentlich mit unserer Erscheinung, mit unserem Geschlecht als Mann? Was hat das eigentlich für eine Wirkung auf die Gruppe, auf das, was wir machen, was wir nicht machen und so weiter? Und da habe ich für mich gemerkt, boah, das ist irgendwie nur eine Leerstelle so ein bisschen. Also,
cool.
Das war mein schönes Urlaubsthema.
Ja, ja, wenn's einen so catcht, ne? Und wenn es einen dann so voll abholt, ja, mega, mega cool. Ja,
ja, ich glaube, gesellschaftlich generell ein super Thema. Ich habe für mich schon mal viel gelernt auf jeden Fall. Ich muss noch mal so ein bisschen gucken, wie kriege ich das jetzt in meine Workshops rein, aber schauen wir mal.
Ja, ja, also gesellschaftlich finde ich zumindest bei mir in der Bubble läuft mir das überall über den Weg, ne? Und da manchmal vielleicht sogar so ein bisschen zu verkopft, ne? Also es wird auch nicht einfach nur sein kann. Ja, so, das ist so meine zwei Cents zu dem Thema.
Ja. Und da kommt dann wieder so dieses Personenzentrierte zurück, so ein bisschen. Ne? Wie kriege ich das eigentlich so dann eigentlich in dem, was wirklich mitschwingt im Raum, mit rein in der Begegnung, ohne jetzt irgendwie so mit so gefühlten Schranken oder irgendwie anderen Regeln für mich oder irgendwas da durchzugehen, sondern wie kann ich das denn verkörpern? Mhm. Da hänge ich noch gerade dran so ein bisschen. Das ist noch nicht abgeschlossen für mich.
Ja, ich habe ja früher viel auch mit Kindern gearbeitet und da war immer so eine Situation. Ich habe früher, wo ich Football gespielt habe, hatte ich eigentlich eine Glatze. Das war ganz praktisch, ne, mit dem Helm und allem. Ne? Und dann hatte ich aber auch irgendwie, also wie heute, ich habe auch wieder ein schwarzes T-Shirt an, Vorliebe für schwarzes T-Shirt. Und die Kombination ist halt wirklich, du kommst in so einen Raum rein und Kinder sind da natürlich mit ihrer Mimik und auch mit der Körpersprache dann erstmal sehr, sehr ehrlich, ne? Und die richtig Ehrlichen sagen dir es dann auch gleich, ne, dass du halt wirklich auch streng aussiehst, dann, wenn du dunkel gekleidet, als Mann, groß, mit Glatze. Und das war so ein großes Learning dann für mich, ne? Dass ich dann gesagt habe, okay, ja, also Haare kurz, ging oder wollte ich da auch nicht anders, aber ich kann eine Mütze aufsetzen, ne? Und dann irgendwie ein bisschen auf die Farbe der Kleidung achten. Ja,
ja, aber genau das wirkt alles, ne? Das finde ich immer bei Kindern so cool. Also ich arbeite inzwischen leider kaum noch mit jüngeren Kindern, aber das finde ich immer so toll, dass die einfach super ehrlich sind. Ne? Die sagen sofort, was ist, und man erkennt das denen an. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sagen die, ne, haben wir keinen Bock drauf. Ja, Erwachsene machen das ja immer nicht so oft. Ja, genau. Die zeigen das total. Und ich finde diese Wirkung, was du eben beschrieben hast, ne, wenn das bei Kindern so ankommt, dann wird das ja auch bei Erwachsenen irgendeine Art von Wirkung haben, welche auch immer. Aber die Kinder sagen das einfach ehrlicher und Erwachsene sind einfach dann, weiß nicht, vermeintlich zu nett oder ignorieren das oder was weiß ich. Aber also wie wir auftreten und erscheinen, hat ja irgendeine Wirkung in irgendeiner Form.
Ja. Oder vielleicht sind wir auch so drüber, dass wir schon gar nicht mehr so richtig merken. Ne? Also jemand steht mir gegenüber und es passiert irgendwas mit mir, aber ich komme da vielleicht gar nicht ran, dass ich sage, ich fühle mich jetzt eingeschüchtert oder angezogen oder in irgendeine Richtung. Ne?
Ja, genau. Vielleicht so ein diffuses Gefühl nur von irgendwas ist hier nicht so ganz stimmig. Ja. Und dann bist du wieder an dem Punkt, wenn ich mich irgendwie so auch ganz diffus, irgendwie nicht so ganz hundertprozentig wohlfühle, dann lerne ich ja auch wieder schlechter. Bin ich fast wieder im Angstthema vielleicht so ein bisschen drin. Das ist, also ich finde, da steckt noch irgendwas drin. Ich habe es ja nicht so ganz, kannst du nicht ganz fassen, aber irgendwas steckt da drin.
Ja. Stark. Ja, schön. Also man merkt, ne, du bist ja in dem Thema schon lang drin, ja, weil wir jetzt auch nicht mehr so, das sind ja keine globalen Themen, das sind nicht Säulen, sondern das ist wirklich, ne, wie male ich die Säule an, ne? Und dann die kleinen Sachen. Voll cool. Ja,
genau.
Schön. Ja, also wir starten mit der Abschlussfrage rein. Außer du hast noch irgendwas, was ich vergessen habe, irgendwie anzusprechen.
Nö, ich glaube, ich habe alles. Ich habe alles erzählt.
Gut, dann habe ich nicht schlecht gefragt. Genau, meine Abschlussfrage, die ist immer ganz speziell Podcast. Und bei einem Podcast wird oft Werbung gemacht. Ne? Werbung für irgendwelche Sachen, die man nicht braucht. Und ich dachte mir vor langer Zeit mal, ich will auch Werbung machen, aber Werbung für Sachen, die cool sind. Man sagt, die sind so cool, da mache ich sogar unbezahlte Werbung. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kann ich nur empfehlen, ja? Also irgendwas, was immer bei dir im Einkaufswagen landet, irgendwas, wenn du verreist, was du immer in deinem Gepäck drin hast, was du vielleicht für einen Workshop immer dabei hast oder vielleicht auch seit Neuestem, wo du sagst, das ist so cool, ne? Das musst du probieren. Das darf alles sein.
Oha.
Es ist keine leichte Frage, das weiß ich.
Ich gucke gerade schon so drumherum, was ich hier so stehen habe alles.
Ja.
Ich würde spontan sagen, was für mich, es ist jetzt nichts Spektakuläres, eine faltbare Yogamatte ist top. Ah. Weil ich kann das wenn ich unterwegs bin im Hotel oder irgendwas, kann ich meine gefaltete Yogamatte ausrollen und kann Sport machen. Das war für mich so ein Game Changer. Das Ding hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Gibt es in allen möglichen Ausführungen. Und zack, ich kann mich bewegen. Das ist super unspektakulär, aber das hat mein Leben sehr viel erleichtert und bereichert gefühlt, weil ich finde immer diese wenn man irgendwie unterwegs ist und nicht zu Hause in der Stadt und dann abends im Hotel und den ganzen Tag irgendwie so Leuten was beigebracht hat. Und dann gibt es da irgendwie keinen, also manche Hotels haben ja eine schöne Sportausstattung, andere nichts. Mhm. Und dann da irgendwas parat zu haben, das hat mein Leben sehr viel besser gemacht. Mhm. Und das für lausige 30 Euro. Also cool. Habe ich schon viel Geld für andere Sachen bezahlt und das hat mir nichts gegeben.
Ja, genau sowas. Ne? Also kenne ich auch nicht und wir fahren jetzt demnächst wieder in Urlaub. Und ich weiß, da stehe ich wieder so mit meiner Trainingsmatte. Ich habe die dann so in der Hand und dann ist die aber halt so lang. Und dann denke ich, nehme ich die mit? Ja, nein, vielleicht. Und ganz oft denke ich, dann wird es ein Handtuch irgendwie auf dem Boden auch tun. Ja, bin aber nicht happy damit.
Ja, kann ich dir empfehlen. Das Ding ist, das ist sehr, sehr viel kleiner als ein Handtuch. Das ist, ich glaube, diese Mini-Sporthandtücher, die super schnell trocknen und so weiter. Ja. So klein ist das am Ende. Das, also, und das wiegt nichts. Also ich kann es dir empfehlen. Und ich kann es allen Leuten empfehlen. Also cool. Faltbare Yogamatten, das ist es.
Schön. Genau deshalb mache ich diese Frage so gerne zum Schluss, ne? Weil ich dann immer noch mal was,
was ganz... Im schlimmsten Fall hast du hier was gelernt jetzt.
Ja, ich glaube nicht, aber... da wird man immer noch mal überrascht, ne? Weil so, dann hat man so ein festes Thema und dann plötzlich sowas ganz was ganz anderes.
Ich musste kurz überlegen, ja. Ja,
schön. Mensch, Jan, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die ganzen Einblicke. Natürlich, wie immer, wir machen alles in die Shownotes, sodass man dich leicht auch findet und kontaktieren kann. Vielen Dank dir.
Ja, danke dir für die Einladung.
Prima, wir sind am Ende von unserem Podcast hier angekommen und wie immer auch wieder hier mein Aufruf. Schick uns sehr gerne einfach mal einen Kommentar, weil wir nehmen hier auf, wir sprechen in den Äther rein, kriegen nicht so viel Rückmeldung, wie wir es gerne hätten. Und der Jan, so wie ich, wir freuen uns auf deine Kommentare. Also einfach mal eine E-Mail schreiben oder hier, wo du es hörst, bei Spotify oder Apple Podcasts oder YouTube, einfach mal in die Kommentare. Vielen lieben Dank und bis bald.